Genossenschaft.
Sondervereinbarung.
Mittelstandscover.
Absicherung.
Technik.
Schaden.
Vertrieb.
Bestandsupdate.
Deckungskonzepte.
FEMA Talk, der Versicherungscast.
Herzlich willkommen zu FEMA Talk im April 2026, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, das Wetter wird schöner, ich bin erkältet, aber aufnehmen tun wir natürlich trotzdem, die Folge muss raus. Worum geht es heute? Oldtimer, Praxiswissen. Dazu habe ich gleich zwei Kollegen in der Leitung, also einmal Michael Kleilein-Sohn aus der Vermittlernummernabteilung, dem Vermittlernummern-Team. Der kennt sich aber auch sehr, sehr gut mit dem Thema aus. Und Andreas König aus dem Produktmanagement. Ja, auch ein absoluter Oldtimer-Fan, anders kann man es nicht sagen. Er hat auch so ein, zwei, können wir gleich mal drüber reden. Aber bevor wir starten, wie gewohnt, der Marktschreier mit den aktuellen News.
Deckungskonzepte, Deckungskonzepte.
Hier drüben, hey, Deckungskonzepte.
Möchten Sie vielleicht noch eine Police?
Deckungskonzepte.
Was ist neu auf dem Maklermarkt?
Fangen wir mal an mit Einzelunfall. Konzept 2024 von BSG Baloise. Da haben wir noch weitere Leistungserweiterungen aushandeln können. Also in unserem Konzept 2024, AUB FEMA 2024. Schaut euch das mal an. Das Schöne ist, die sind auch automatisch Bestandteil der Update-Garantie. Also für bestehende Verträge auf Grundlage AUB FEMA 2024 gibt es jetzt auch noch die neuen Deckungserweiterungen für eure Bestandskundinnen und Bestandskunden. Zum Thema private Rechtsschutzversicherung. Auxilia. Die neuen Tarife 2026 jetzt auch im Leistungsvergleich und halt entsprechend natürlich auch im FEMA-Rechner. Wenn ihr da noch Angebote offen habt, vergleicht mal gerne die neuen Tariflinien, die wir jetzt im FEMA-Rechner und wie gesagt im Leistungsvergleich haben. Und noch einmal FEMA-Rechner bzw. Leistungsvergleich. Jetzt HFK 1676, die Maklermarke. Da ist jetzt die Betriebshaftpflicht für Baubetriebe auch, ja, wie eben schon gesagt, im FEMA-Rechner und im Leistungsvergleich mit abgebildet. Das heißt, wie gewohnt, könnt ihr da euren Abschluss finden oder halt toll die Produkte mit anderen Anbietern vergleichen. Und es beginnt ja nicht nur die Oldtimer-Saison, wie in dieser Folge, sondern auch die Camping-Saison. Da haben wir einen neuen Versicherer für euch, und zwar Campingfreunde, speziell für Wohnmobile Kraftfahrt. Da ist ein Online-Abschluss im Maklerportal möglich, das heißt, ja, nicht ganz der FEMA-Weg, aber es funktioniert auch gut. Und ansonsten könnt ihr euch gerne über diese Produktlinie bei uns entsprechend informieren. Ich lese jetzt hier schon Mallorca-Police mit dabei, bei der Vollkasko-Reifenplatzer, Havarie-Grosse. Es gibt aber auch optionale Bausteine. Lest euch da gerne durch. Ich habe es eben noch gar nicht erwähnt, die Produktseitencodes, wie gewohnt jetzt seit neuestem, halt in der Beschreibung. Und da wir jetzt schon zweimal den FEMA-Rechner hatten, mache ich jetzt dreimal FEMA-Rechner draus. Rion Digital BHV, also Betriebshaftpflichtversicherung, Baunebengewerbe, jetzt auch mit Tarifen im FEMA-Rechner hinterlegt. Wenn wir weiterschauen, haben wir eine neue Kooperation für euch, und zwar maklertelefonie.de. Das ist jetzt kein Konkurrenzprodukt zum FEMA Backoffice, Konkurrenz sagt man sowieso nicht, Mitbewerber, sondern eine persönliche KI-Telefonzentrale. Die könnt ihr nutzen. Lest euch da mal ruhig ein. Ist eine sehr interessante Sache. Na gut, 24/7 Kundenbetreuung, ne? Für die Kunden, die schon um 5 Uhr auf der Zulassungsstelle stehen. Nein, nur ein Spaß. Aber es klingt wirklich natürlich von der Gesprächsführung. Ist wirklich sehr menschlich. Da kriegt ihr natürlich auch einen Rabatt über FEMA. Lest euch da rein. Produktseitencode findet ihr in der Beschreibung. Ja, und das war's auch schon. Kurz und klapp. Diesen Monat der Marktschreier mit dem Wichtigsten, was sich im Extranet getan hat. Natürlich ist noch einiges anderes passiert, aber über Selbstverständlichkeiten reden wir ja nicht. Wie zum Beispiel, dass wir für euch immer die Seiten top aktuell halten und schauen, dass ihr da auch entsprechend alle Infos findet, die ihr so braucht. Und damit kommen wir zum Thema. Wir gehen gleich rüber ins Gespräch mit meinen beiden Kollegen. Die beiden sind auch schon in der Leitung. Ich sag mal hallo Michael, hallo Andreas.
Hallo Benni.
Hallo Benni.
Bevor wir jetzt wirklich einsteigen, erzählt doch erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was ihr so bei der FEMA macht.
Ja, ich fange gerne an. Ich bin Andreas König, bin bei der FEMA seit 6,5 Jahren in der Funktion des Produktmanagers, und zwar für den Bereich Kraftfahrt, sprich alles, was sich nach vorne bewegt, ist ja in meinem Zuständigkeitsbereich.
Okay.
Produktmanagement, glaube ich, hat man auch schon mal mitbekommen. Wir sind die Schnittstelle zu den Versicherern. Wir schauen, dass die Produkte an den Mann kommen, sprich an unsere Makler. dass die Leistungen entsprechend passen. Wir bereiten die Informationen im Extranet auf und wie heute natürlich auch das Thema Oldtimer fällt es natürlich auch in meinen Zuständigkeitsbereich. Mhm. Und ja.
Jo, Michael.
Ja, ich bin der Michael Schleilein-Sohn. Ich bin seit 2022 bei der FEMA im Vermittlernummernteam. Kümmere mich im Vermittlernummernteam hauptsächlich um unsere Neupartner, um die Neupartnermeldung, um Fragen Neupartner, die sie zu Vermittlernummern eben haben, um die zusätzlichen Vermittlernummern, die separaten Vermittlernummern, die gebraucht werden und dergleichen. Ja, und alle Fragen, die halt Neupartner beschäftigen. Das Thema Vermittlernummern ist sehr komplex. Für viele Makler auch immer so ein bisschen Thema, das immer nicht so beliebt ist. Aber da stehe ich mit Rat und Tat zur Seite.
Na, es soll ja auch alles für uns gewertet werden. Und wenn ihr da Fragen habt, gerne an den Außendienst wenden. Da wird euch dann auch geholfen. Ne? Also entweder vor Ort oder ihr ruft meine Kollegen an, da entsprechend im Innendienst. Aber sagen wir euch eins, ne? Also nicht nur, dass ihr mit bei FEMA arbeitet, ihr habt eine Begeisterung für Oldtimer. Und ich glaube, einer von euch fährt auch ein paar mehr, oder?
Ja, das bin ich. Ich hab, die letzten Jahre hat sich ein bisschen was angesammelt. Wenn ich mal drauf eingehen soll, fange ich mal mit dem ältesten Fahrzeug an. Das wäre ein Schlüter, Baujahr 1954, das ist ein alter Traktor. Dann habe ich eine Mercedes Heckflosse von 1967, einen BMW 528i von 1977, Wahnsinn. Einen T3 Westfalia Joker von 1987.
Ja.
VW Ildis von 1988, VW Golf von 1988 und das letzte ist meine Corvette, die ist von 1999.
Aber lass mich raten, der Golf ist nicht verbastelt.
Ne, der ist nicht mehr ganz im Originalzustand. Das ist tatsächlich mein allererstes Auto, den besitze ich heuer sage und schreibe 30 Jahre lang und wie ich ihn bekommen habe, nackt wie VW ihn schuf, also mit 155er Reifen auf Stahlfelgen und nichts dergleichen. Und wer einen Zweier Golf im Rotzustand kennt, der weiß natürlich, das Auto ist sehr puristisch und naja, damals Ende der 90er. Haben wir dann halt mal angefangen, Gewinderfahrwerk, Tieferlegung, Ledersitze und.
Ja, gut, in dem Alter ist das auch normal.
Ja, absolut.
Aber Andreas, du faszinierst dich auch für Oldtimer. Wie läuft das denn bei dir?
Ich interessiere mich auch für Oldtimer, aber nicht in dem Ausmaß natürlich von Michael, sondern deutlich abgespeckter. Bei mir zu Hause steht ein Capri 3. Streng genommen auch gar nicht mein Auto, sondern das von meinem Vater. Es ist nur zwangsweise quasi auf mich zugelassen, damit es in meinen Büchern quasi steht. Aber ja, da muss ich immer noch kämpfen, mal damit zu fahren. Und irgendwann wird es dann vielleicht wirklich mal mein offizielles Eigentum.
Aber ab und zu darfst du.
Wenn ich lieb frage, dann darf ich bestimmt mal eine Sonntagsfahrt machen, ja.
Aber da geht ja auch die Saison bald wieder los, ne? Kannst du denn sagen, wenn ihr da so ein Liebhaberstück habt, was sind denn so die typischen Frühjahrsfehler, die man machen kann, wenn wir mal vor dem Versicherungsthema noch ein bisschen über eure Autos reden?
Ja, ich würde mal sagen, das typische Frühjahrsfehler ist auf jeden Fall das Auto rausholen. Mal gucken. Er läuft, hurra, die Familie reinsetzen, 20 Kilometer fahren zu der nächsten Eisdiele, dass das meistens nicht gut ausgeht, ist eigentlich schon
ein bisschen Zeit lassen vorher.
Ja, absolut. Das Auto auf jeden Fall mal ein paar Minuten laufen lassen, mal gucken, ob irgendwas ausläuft, wie auch immer. Dann im Ortsbereich vielleicht erstmal rumfahren, nicht allzu weit weg vom Wohnort, dann wieder zurück, mal gucken, ob alles dicht ist, ob irgendwelche Bremsen heiß gelaufen sind oder wie auch immer. Hm. Das kann alles passieren.
Also mit dem Auto muss man ein bisschen vorsichtiger sein, nicht einfach aus der Garage holen, losfahren. Aber kommen wir mal zum Thema. Was unterscheidet denn eine Oldtimer-Versicherung eigentlich von einer stinknormalen Kfz-Versicherung? Ich nenne das mal einfach so.
Kann man wirklich so bezeichnen. Ich glaube, der größte Unterschied ist folgender. Schadenfreiheitsklassen. Ne? In der klassischen Kfz-Versicherung ein wichtiges Thema. Ohne Schadenfreiheitsklassen wird keine Berechnung möglich sein. Mhm. Außer man bewegt sich zufällig im Bereich Stückpreismodell. Aber bei Oldtimern in dem Fall, ja, wie soll es so sein, wird darauf verzichtet. Die Berechnung findet über andere Werte statt und keine Schadenfreiheitsklassen bedeutet automatisch, wenn keine vorhanden ist, bin ich jetzt nicht schlechter gestellt als derjenige, der eine S50 zum Beispiel einbringen könnte. Ja. Und da wird dann jeder quasi gleich behandelt. Was ist die Folge daraus? Wenn keine Schadenfreiheitsklassen vorhanden sind, folgt natürlich auch keine Rückstufung, sollte es mal wirklich zu einem Schadenfall kommen. Ne?
Ja, gut.
Man kennt es, also man wird ordentlich zurückgestuft von SF20 in die SF12 vielleicht und man muss dann wieder jahrelang arbeiten, in Anführungsstrichen, um auf den alten Wert zurückzukommen. Das spart man sich hier im Endeffekt natürlich.
Da hast du jemand anders jetzt hier in der Leitung, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, um ehrlich zu sein. Aber welche Voraussetzungen sind denn da typisch? Was berechne ich denn dann überhaupt? Also wenn ich jetzt kein SFR habe, es geht denn ja nur ums Fahrzeug.
Na, streng genommen geht es nicht nur ums Fahrzeug, sondern auch um andere Faktoren. Natürlich geht es um das Mindestalter des Fahrzeugs zum Beispiel. Oftmals setzen hier die Versicherer eine Grenze bei 25 Jahre. Es gibt auch natürlich Unterschiede, Youngtimer, Oldtimer, 20 bis 30. Ne? Da müsste man einfach mal in die einzelnen Bedingungswerke der Versicherer schauen. Es gibt Unterschiede auch bei Fahrzeugwerten. Ne? Manche sagen, okay, auch ab einem Euro ist es möglich, den Oldtimer zu versichern. Andere dagegen grenzen 3.500, 5.000, 10.000 Euro, die eingehalten werden müssen. Abstellplatz ist wichtig. In der Regel wird immer was gefordert, das überdacht ist und oder abgeschlossen. Fahrleistung darf eigentlich nicht mehr als 10.000 in der Regel betragen. Und dann geht es natürlich dann wirklich auch um die Personen, du und ich. Wir sind alle älter als 25, das heißt, wir dürfen damit fahren. Wenn ich jetzt aber einen 18-jährigen Sohn hätte, könnte schwierig werden. Es gibt einzelne Versicherer, die dafür Lösungen anbieten, aber die Mehrzahl würde dann den Kollegen leider rausnehmen. Das sind die klassischen Voraussetzungen. Dann natürlich als letztes noch Alltagsfahrzeug. Also es darf eigentlich nicht als Alltagsfahrzeug genutzt werden, sondern ich bräuchte ein zweites Fahrzeug dafür, damit ich meine Daily-Aufgaben ausführen kann, damit.
Also einkaufen, Supermarkt zur Arbeit.
Genau, ganz genau. Also das ist wirklich der Oldtimer, ja, wie im klassischen Sinne, natürlich für Sonntagsausflüge verwendet wird oder Oldtimer-Treffen, aber jetzt nicht, wie du gerade schon gesagt hast, die Fahrt in die nächste Stadt zum Beispiel.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, Versicherer setzen das Alter fest, mal eben so nebenbei. Also wenn ich ein Oldtimer-Kennzeichen aber im Auto habe, heißt es nicht, dass der Versicherer ihn als Oldtimer sieht?
Richtig. Also H-Kennzeichen und Oldtimer sind jetzt natürlich irgendwo miteinander verknüpft, aber die Versicherung an sich interessiert es erstmal eigentlich relativ wenig. Ne? Das H-Kennzeichen ist eigentlich nur auch eine Formalie, insbesondere was die Steuer betrifft. Ne? Ich zahle 190 Euro und ein paar zerquetschte, glaube ich, aktuell an Steuern. Aber der Kfz-Versicherung ist es egal, ob da jetzt ein H dahinter ist am Kennzeichen oder eben das ganz normale Standardkennzeichen.
Und nochmal, ab wann kriegt man nochmal das H-Kennzeichen?
Ab 30 Jahre.
Ab 30 Jahre, okay. Und bezahlst du denn auch nur 190 Euro Steuer für die Corvette mit 5,7 Liter V8?
Ja, die hat noch kein H-Kennzeichen, die ist ja Baujahr 99.
Okay.
Aber wenn sie dann soweit ist, ja, zahle ich 191. Also ich kann auch den 7 Liter Big Block fahren und zahle dann 191. Und ja, wenn ich eine kleine Motorisierung habe, zahle ich auch die 191. Ja.
Deswegen ja auch nur Vergnügungsfahrten, ne?
Ja.
Ja.
Naja, gut. Aber das H-Kennzeichen kann man schon ein bisschen vollumfänglicher nutzen. Also das, wie es der Andreas schon erwähnt hat, ist halt wichtig, dass ein Alltagsfahrzeug da ist. Das will ja der Versicherer sehen, aber es ist jetzt anders wie beim 07er-Kennzeichen. Das ist ja dieses rote Sammler-Kennzeichen, das es noch gibt. Da darf ich dann tatsächlich bloß Probefahrten machen, Überführungsfahrten, Fahrten zur Werkstatt oder Fahrten zu Veranstaltungen. Soweit ich weiß, glaube ich, muss auch ein kleines Fahrtenbuch damit führen. Das ist beim H-Kennzeichen nicht der Fall. Mit dem H-Kennzeichen kann ich eigentlich ganz normal benutzen, das Auto. Wenn ein Zweitfahrzeug da ist, gibt es eigentlich keine Nutzungsverschränkung. Also man muss auch keine Angst haben, wenn man dann nachts um, keine Ahnung, 23 Uhr noch damit fährt mit dem H-Kennzeichen, bekommt man eigentlich kein Problem.
Ja, mit dem roten.
Ja, okay. Mit dem roten dürfte das erklärungsbedürftig werden.
Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Andreas, ab einem Euro, ab wann wird denn überhaupt ein Gutachten benötigt, wenn es um den Wert geht, für das Auto?
Kannst du mir auch den Versicherer dazu benennen, um den es hier geht?
Natürlich nee, leider nicht. Also kann man das nicht so allgemein sagen.
Kann man leider auch nicht allgemein sagen, nein. Manche sind sehr kulant, bieten Selbstbewertungsbogen zum Beispiel bis 100.000 Euro an, darüber hinaus dann vollumfängliches Wertgutachten. Mhm. Andere sagen, okay, bis 5.000 oder bis 10.000, schick mir ein paar Bilder rüber. Die werden sich angeschaut und dann wird erst das Kurzgutachten angefragt. Also da am besten auch wieder auf den Versicherer zugehen. Aber in der Regel, ja, ist vollumfängliche Gutachten. Da müsste schon ein ordentlicher Wert auch dahinter stecken. Ich denke, das kann man kurz festhalten. Wenn es jetzt nur ein Fahrzeug ist, das vierstellig, vielleicht auch unteren fünfstelligen Bereich ist, dann sollten Bilder in der Regel ausreichen.
Okay, also doch schon bis zu dieser Höhe, meint man ja nicht. Okay. Und da du jetzt schon Versicherer gesagt hast, ne, lass uns doch mal so anfangen. Was muss denn überhaupt, also im Gegensatz zu, wie ich es eben in Verlaub gesagt habe, der stinknormalen Kfz-Versicherung, aber was muss denn in so einem Bedingungswerk stehen, wenn ich eine gute Oldtimer-Versicherung haben möchte?
Ja, die gute Oldtimer-Versicherung beinhaltet natürlich genau dasselbe oder sehr ähnliche Parameter und Leistungen wie die klassische Kfz-Versicherung. Wir brauchen natürlich die Kfz-Haftpflichtversicherung, auch hierfür natürlich gesetzlich vorgeschrieben.
Ja.
Dann die optionale, aber sehr empfehlenswerte Leistungserweiterungen natürlich mit der Kasko. Teil- und Vollkasko kennt glaube ich, jeder.
Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden.
Und was hier natürlich auch sehr empfehlenswert ist, viele Oldtimer-Versicherer bieten es auch an, eine sogenannte Allgefahrendeckung. Das heißt, alles, was nicht ausgeschlossen ist im Bedingungswerk, ist versichert. Ist quasi nochmal die Erweiterung der Vollkasko. Aber wir reden hier ja auch von Liebhaberfahrzeugen. Ja, und jeder, der sein Fahrzeug lieb hat, sollte sich auch mit einem entsprechenden Versicherungsschutz auseinandersetzen. Die beste Lösung ist in diesem Fall dann wirklich die Allgefahrendeckung.
Ja, genau. Und ich denke mal, ein Liebhaberfahrzeug lässt man ja auch nicht nachts in Bremen-Gröbling unter der Brücke stehen. Also das ist ja auch klar.
Da würde ich dann gerne nochmal auf die Voraussetzungen verweisen, Benni. überdachter Abstellort ist in aller Regel eine Voraussetzung, ja, die der Versicherer fordert.
Wie ist das eigentlich, Garage, wenn du das gerade sagst? Kann man denn auch Fahrzeuge versichern, wenn sie mal nicht angemeldet sind? Kann ja mal vorkommen beim Liebhaberfahrzeug, oder?
Genau, also Fahrzeuge stehen oftmals ja auch dann nur zu Hause manchmal in der Garage rum. Wenn sie nicht angemeldet sind, sollte in aller Regel erstmal noch die Ruheversicherung greifen, sofern da die Voraussetzungen erfüllt worden sind. Darüber hinaus sollte man sich vielleicht nochmal mit dem Thema Garagenversicherung beschäftigen. Das ist dann nochmal die Erweiterung dessen. Und darüber hinaus würde es, sofern es zu Hause mehrere Fahrzeuge stehen, bieten einige Versicherer auch eine sogenannte Sammlungsversicherung an. Wenn jetzt mal 2, 3, 5 Oldtimer zu Hause stehen, kann man das auch in einem Sammlungsvertrag zusammenfassen. Und dort ist dann in der Regel auch nochmal Versicherungsschutz gegeben über mehrere Jahre, solange eben dieser Vertrag besteht.
Michael, hast du eine Sammelversicherung?
Nein, leider nicht.
Okay.
Das ist ein Thema, das wollte ich mal angehen. Es hat aber verschiedene Schwierigkeiten. Es sind jetzt nicht alle Fahrzeuge angemeldet oder haben ein aktuelles Gutachten. Oder ich habe jetzt auch mal die Mercedes-Heckflosse, die ich jetzt zum Beispiel habe, die ist jetzt nicht in einem fahrbereiten Zustand. Die ist ein bisschen teilzerlegt. Das Ganze, das ist dann natürlich schwierig zu versichern. Wir haben in unserer Halle jetzt auch andere Fahrzeuge noch stehen aus dem Freundeskreis. Das ist ein Thema, das müssten wir mal angehen.
Okay, aber wenn wir gerade dabei sind, was sind denn so typische Schäden, Oldtimer-typisch? Weil die Autos werden ja nun mal vorsichtiger, anders bewegt, wage ich mal zu behaupten. So dieses typische, ich war abgelenkt, fahre jemand mit drauf. Ich unterstelle, das passiert nicht so oft in Oldtimern.
Nein, das passiert nicht so häufig bei den Oldtimern. Das erkennt man auch an den Schadenquoten. Die sind wieder im Vergleich zur klassischen Kfz-Versicherung weitaus besser. Also da sind wir wirklich in einem sehr ertragreichen Bereich unterwegs und on top, Kfz-Versicherung ist viel teurer auch als die Oldtimer-Versicherung. Mhm. Also in der Regel spart man sich da auch schon einige Euros ein. Schäden passieren natürlich trotzdem, das lässt sich nicht vermeiden. Klassische Schäden, klar, wie du gerade schon gesagt hast, Auffahrunfälle etc. passieren trotzdem. Sie wird wahrscheinlich weniger schnell gefahren, ne? Wie gerade schon gesagt, Liebhaberfahrzeuge. Aber wenn es trotzdem mal passiert, dann ja, typischerweise natürlich Malerbisse können auch innerhalb der Garage vielleicht passieren. Dass man natürlich außerhalb bei einer Fahrt mal stehen bleibt, dann wäre ein Schutzbrief nicht verkehrt. Oder aber, wenn wir jetzt mal darauf schauen, wir haben jetzt folgendes Szenario, wir haben das eigene Zugfahrzeug, wir haben den Anhänger und der Oldtimer steht hinten auf dem Anhänger drauf. Es passiert ein Unfall, Oldtimer wird entsprechend beschädigt. Wie sieht es da mit dem Versicherungsschutz aus? Ne? Das Fahrzeug war ja eigentlich nicht im Gebrauch, aber in der Regel greift hier dann trotzdem die Vollkaskoversicherung, teilweise sogar die Teilkaskoversicherung. Da gibt es ein paar Versicherer, die typische Vollkaskoleistungen schon in die Teilkasko mit reingenommen haben, ausnahmsweise. Findet man auch nur im Oldtimer-Bereich, nicht in der klassischen Kfz-Versicherung. Ist es in der Regel, wie gesagt, darüber gedeckt. Aber auch hier empfehle ich natürlich nochmal ins Bedingungswerk reinzuschauen, beziehungsweise mit dem Versicherer Rücksprache zu halten. Gibt nämlich hier und da ein paar Unsauberheiten vielleicht im Bedingungswerk, wo es nicht ganz klar festgelegt ist. Und wenn jetzt zum Beispiel das Fahrzeug nicht angemeldet ist, sondern eben abgemeldet, dann besteht natürlich auch kein Kaskoschutz erstmal. Dafür gibt es dann die Transportversicherung auch im privaten Bereich möglich. Zum Beispiel bei OTC, wenn ich hier einen Versicherer einmal benennen darf.
Ja, klar.
Die bieten hierfür ein Produkt an und dann sollte jetzt das Beispiel auch entsprechend abgesichert sein.
Also, wir haben jetzt das Auto auf dem Anhänger, ne? Wenn es jetzt runterfällt im schlimmsten Fall. Ja, Transportversicherung dran denken. Ansonsten, wenn es angemeldet ist, Vollkasko. Ja, oder teilweise, wie ich eben auch schon gehört habe, packen manche Versicherer diese Risiken auch schon in die Teilkaskoversicherung. Hoffentlich gerade aktuell der Schutz. Gut, aber eine Sache nochmal eben. Jetzt habt ihr eben gesagt, dass es teilweise mit dem Foto geht. Also auch bei erheblichen Summen. Ne? Also was ich da eben gehört habe, bist du fünfstellig. Aber wie können denn Kunden den Wert ihres Fahrzeugs jetzt erstmal realistisch selber einschätzen?
Ja, da gibt es ganz gute Heftchen und zwar vom Oldtimer Markt sind die. Die kann man jeden Kiosk kaufen, kann man auch online bestellen. Die heißen dann Oldtimer Markt Preise. Da gibt es mittlerweile zwei Hefte. Das eine ist für Baujahr 1920 bis 1980. Das zweite Heft 20. ist für die
Wahnsinn, Entschuldigung.
Ja, das zweite Heftchen ist von 1980 bis 2005, also für die Jüngeren. Die Heftchen erscheinen, glaube ich, immer so im Turnus von 2 Jahren. Was mittlerweile neu dazugekommen ist, ist jetzt, es gibt auch mittlerweile einen Preisführer für Motorräder und auch für Oldtimer-Traktoren.
Ah ja.
Bis 1985 geht es da bei den Traktoren. Motorrädern sehe ich jetzt im Moment nicht, wo da jetzt die Grenze ist, aber das ist auch sehr interessant, weil man ja natürlich jetzt nicht nur ein PKW haben kann, sondern auch mal einen Traktor oder ein Motorrad. Und da kann man sich Anhaltspunkte auf jeden Fall holen. Da sind verschiedene Zustandsnoten, also von Note 1 bis 5 sind dann alle Zustandsnoten aufgelistet und dann kann man sein Fahrzeug ja selber ein bisschen einschätzen. Das ist meistens auch auf den ersten Seiten erklärt, wie man denn die Zustandsnoten so findet. Das ist sehr schön bebildert, dass man dann sagt, okay, ich identifiziere mein Fahrzeug eigentlich mit diesem oder jenem Zustand und dann kann man dann in der Tabelle nachgucken, dass man einen gewissen Anhaltspunkt halt hat, wo man ungefähr vom Preis ist.
Aber kriegt man überhaupt mit einer ganz schlechten Zustandsnote ein H-Kennzeichen? Ich glaube, die gucken da ja auch drauf, wie das Auto aussieht, oder?
Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt mit zerrissenen Sitzen komme und die Stoßstange. Die
Golf 2. Nein, nur ein Spaß.
Naja, das ist schon ein anderes Thema. Das Thema Tuning ist mittlerweile jetzt nicht mehr so verpönt, wie es früher mal war.
Okay.
Weil Fahrzeuge halt einfach öfters mal kommen, die halt klassisch getuned sind. Also soweit ich mich erinnern kann, müsste die Regelung sein, alles, was länger als 20 Jahre angebaut ist, gilt als H-Kennzeichen fähig. Das wäre zum Beispiel mit meinem Golf jetzt auch die Geschichte. Den habe ich eigentlich in der Zeit zwischen 98 und 2001 eigentlich die ganzen Tuning-Teile da hingebaut. Also jetzt haben wir ja schon 2026, da sind jetzt schon genug Zeit vergangen, dass das auch als historisch anerkannt wird. Obwohl es jetzt zum Baujahr jetzt nicht passt, aber wenn das ein gewisses Alter hat, ab 20 Jahren werden die Anbauteile auch anerkannt.
Also die Sachen aus dem D&W-Katalog.
Genau.
Ich komme auch aus der Generation, ich kenne es, ich hatte nur kein Geld zum Autotunen, das war damals immer ein bisschen blöd. Aber wenn wir jetzt schon bei alten Fahrzeugen sind, ne, mal ganz im Ernst, du hast eben 1920 gesagt, kriegt man denn teilweise überhaupt noch für gewisse Autos, also wir müssen es jetzt ja nicht so extrem machen, sondern bleiben wir lieber mal als Beispiel, Kadett B, Audi 100, kriegt man dafür noch alle Teile? Und wenn nein, wie geht denn der Versicherer damit um?
Ja, also das ist wirklich ein Punkt. Da muss man jetzt gar nicht beim Oldtimer sein von 1920.
Ja, sag ich ja.
Tatsächlich Autos aus jüngerer Zeit auch gibt, wo es keine Ersatzteile mehr dazu gibt. Ein Freund von mir hat einen Audi 100. Da weiß ich zum Beispiel, da ist es unheimlich schwierig, eine Heckscheibe für dieses Auto zu bekommen. Mhm. Es ist, die restlichen Teile sind eigentlich gut verfügbar, aber die Heckscheibe, die gibt es halt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, was auch immer ein Thema war, aber vordere Kotflügel Kadett B. Ist eigentlich ein ganz simples Teil. Es gibt aber leider keinen Hersteller mehr, der dieses Teil produziert.
Okay.
Geschuldet ist dem Ganzen auch, soweit ich mich erinnern kann, war Anfang der 80er ist das große Zentrallager von Opel damals abgebrannt und viele Teile sind dann nicht mehr nachgefertigt worden. Also speziell in dem Bereich Opel kann es dann schon mal schwierig werden, dass man auch ganz simple Teile wie eben so einen Kotflügel einfach nicht herbekommt. Und ja, da muss man sich auf die Suche machen, auf den Teilemarkt und wenn man welche bekommt, dann zu horrenden Preisen. Ich habe jetzt erst vor kurzem bei eBay Kadett-Teile gesehen, dass ein altes Autohaus anscheinend aufgelöst wurde, wo tatsächlich noch Original-Opel-Teile, Kadett-B-Kotflügel da waren, Original-Opel-Qualität. Da ist halt das Stück dann für 850 Euro verkauft worden.
Ja, also lohnt sich das, alte Autos aufzukaufen, wenn jemand dem Wert nicht so bewusst ist, ne?
Ja, man muss halt gucken, wie gut, dass die Teile eben beieinander sind, weil die speziell bei KTB, die Kotflügel sind extrem rostanfällig und die meisten sind halt einfach hinüber. Also da wird sich schon mal lohnen, wenn man einen Kotflügel mit einem Knick oder eine Delle bekommt irgendwo, dass man dann, wenn man einen guten Lackierer an der Hand hat, dass der den aufbereitet, weil die Chance, wirklich einen neuen, unbeschädigten zu bekommen, ist relativ gering.
Aus Versicherungssicht kann ich gerne auch noch
kurz
etwas sagen. Geht da gerne auf den Oldtimer-Versicherer zu. Die unterstützen da in der Regel auch bei der Suche. Soweit ich das weiß, wird auch nicht nur in Deutschland gesucht nach Teilen, sondern auch im Ausland. Sprich, wenn es irgendwo auf dieser Welt noch einen Ersatzteil dafür gibt, wird es entsprechend auch organisiert. Sofern der Versicherer das auch für entsprechend wirtschaftlich hält. Aber die Unterstützung ist da auf jeden Fall gegeben. Und notfalls geht man sogar noch einen Schritt weiter. Man lässt ein entsprechendes Teil dafür anfertigen. Mhm. Also das wurde mir auch schon mitgeteilt, dass es dafür spezialisierte Unternehmen gibt, die dann entsprechend beauftragt werden. Muss natürlich vor einem Gutachter erstmal als streng festgehalten werden, typisch deutsch eben, aber es kann wirklich dazu kommen, dass das Teil gezielt nachproduziert wird.
Ja, ist dann wahrscheinlich auch nicht so günstig, also wenn jetzt speziell ein Teil mal hergestellt wird, ne?
Genau, wie gesagt, die Wirtschaftlichkeit muss schon gegeben sein, aber ist dann auch natürlich eine Versicherungsangelegenheit für die Oldtimer-Anbieter.
Aber jetzt nochmal abschließend, was heißt abschließend, aber mich interessiert das nochmal eben zu den Versicherungstarifen. Es gibt ja nun mal ein paar mehr auf dem Markt. Gibt es so, muss ja keine feste Anzahl sein, 2, 3 ganz feste Sachen, auf die man einfach achten sollte, wenn man einen Versicherer auswählt?
Also ich persönlich finde immer wichtig, grobe Fahrlässigkeit kann immer passieren. Hm. Wenn darauf verzichtet werden könnte, wäre natürlich bestens, außer bei typischen Ausschlüssen, Alkohol, Drogen etc.
Ja gut, das aber, macht man sowieso nicht.
Genau, natürlich. Aber der Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit, also würde ich schon als Priorität 1 ansehen. Zum Glück ist da eigentlich auch jeder Kfz-Versicherer mittlerweile so weit, dass mindestens in den Mittelklasse-Tarifen das auch entsprechend schon mitversichert ist. Dann natürlich ja klassische Leistungen, Tierbisse aller Art, nicht nur vom Marder, sondern auch vielleicht von den Mäusen etc. Natürlich auch darauf achten, dass die Folgeschäden mitversichert sind. Also nicht nur der Biss des Tieres, sondern auch der Motor, der dann vielleicht darunter leidet. Oder auch ganz wichtig, die Oldtimer sind nicht mehr die jüngsten Fahrzeuge, wie wir festgestellt haben. Kann man vielleicht auch mal auf der Straße früher oder später liegen bleiben. Der Schutzbrief hilft in der Regel dann auch entsprechend weiter. Deswegen auch darauf gerne achten, liebe FEMA-Makler. Den bitte mit einschließen, ist auch im Vergleich zum ADAC oder anderen Anbietern natürlich entsprechend günstiger. Aber halte ich auch für eine entsprechend wichtige Leistung.
Wie sieht das da eigentlich beim Schutzbrief aus? Gibt es da Unterschiede? Muss ich da auch gewisse Kilometer von zu Hause weg sein, dass der überhaupt greift? Oder wie funktioniert das da?
Genau, also auch hier gibt es wieder unterschiedliche Voraussetzungen und Leistungen. Aber ich glaube, das würde wieder den Rahmen sprengen unseres Podcasts.
Einfach darauf achten.
Deswegen am besten genau darauf achten, dass er zumindest mal mitversichert ist. Und dann die Feinheiten kann man gerne aus den AKBs entsprechend rauslesen. Unser Leistungsvergleich gibt das leider noch nicht her, aber ist natürlich gerne auch ein Punkt, den ich mal mitnehme für eine detailliertere Aufgleisung des Schutzbriefes.
Aber vielleicht auch nochmal eben für alle, jetzt haben wir eben schon so zwei Sachen gesagt, das habe ich mir eben hier noch gemerkt. 07 und H-Kennzeichen habe ich gehört. Kannst du darauf vielleicht nochmal eingehen, also Andreas oder Michael, einer von euch beiden, was da genau gemeint ist?
Das H-Kennzeichen ist vermutlich das bekannteste Oldtimer-Kennzeichen. Einfach an der rechten Seite noch das H herangefügt. Bekommt man auch erst ab 30 Jahre, soweit ich weiß. Es muss auch ein originalgetreuer Zustand nach wie vorhanden sein. Ein guter Zustand. Also es darf jetzt nicht Zustandsnote 5- haben. Das wird sonst nicht durchgewunken. Vorteile, wie wir gerade schon gesagt haben, pauschale Kfz-Steuer 190 Euro in etwa im Jahr. Nur 07er-Kennzeichen ist natürlich für Sammler insbesondere gedacht. Erkennt man sofort an der roten Schrift und natürlich mit dem Beginn 07. Was ist der Vorteil davon? Man kann es an mehrere Fahrzeuge anbringen. Natürlich immer nur in einem.
Okay. Also wie ein Händlerkennzeichen quasi. Nur halt mit einem anderen Gedanken.
Ganz genau.
Okay.
Genau. Aber der Nachteil, man darf es wirklich nur zu bestimmten Zwecken und Anlässen fahren. Oldtimer-Treffen, Ausstellungen etc. Aber Alltagsfahrten sind hier in diesem Fall dann komplett ausgeschlossen.
Also halten wir fest, das H-Kennzeichen, ja, ich will das jetzt gar nicht wertend sagen, aber für die Leute, die halt wirklich mit dem Auto ja auch mal zur Eisdiele fahren oder sonst etwas, das ist nur ein 07er-Kennzeichen für Menschen, die halt meinetwegen eine größere Sammlung haben und die Autos halt mal zu einem Treffen bewegen oder auch in die Werkstatt oder sonst etwas.
Und darüber hinaus, nicht zu vergessen, das Saison-Kennzeichen, das klassische Saison-Kennzeichen hat man auch schon oft auf der Welt gesehen, ist natürlich auch insbesondere für Oldtimer eine Möglichkeit. Kann man übrigens mittlerweile auch mit dem H-Kennzeichen kombinieren. Also ein Saison-Kennzeichen mit H ist auch seit einigen Jahren möglich. Natürlich, na, der Cabrio Oldtimer, der wird nur im Sommer gefahren.
Ja, natürlich.
Den packe ich im Winter wahrscheinlich eher nicht aus.
Und Michael, hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
Ja, zu 07 würde ich mal sagen, da kann man maximal 10 Fahrzeuge anmelden. oder darauf registrieren. So muss man es ja eigentlich eher ausdrücken. Man darf natürlich immer bloß eins bewegen. Klar, man hat ja nur ein Nummernschild, aber 10 Fahrzeuge kann man darauf registrieren lassen. Deswegen ist es für Sammlungen, die halt jetzt tatsächlich nur zum Treffen bewegt werden, eigentlich ideal. Oder auch Leute, die jetzt so eine stille Sammlung haben, die sagen, okay, gut, ich möchte jetzt gar nicht so großartig mit den Oldtimern unterwegs sein, sondern ich möchte die halt besitzen und erfreue mich daran, brauche aber trotzdem die Möglichkeit, zu der Werkstatt zu kommen oder halt aufs Treffen zu fahren, dann bietet sich da die 07 eigentlich mehr an als das H-Kennzeichen.
Ja, und neben wahrscheinlich mit dem Ordnungsamt oder der Polizei, wenn man erwischt wird, gibt es wahrscheinlich auch Ärger mit dem Versicherer, wenn es dann halt vor der Eisdiele geklaut wird. Also sollte man nicht machen.
Ist besser so, ja.
Okay, aber für mich war das jetzt ja alles ziemlich, ziemlich neu. Ich habe mich noch niemals so mit dem Thema, ja, Oldtimer, Youngtimer, je nachdem, beschäftigt. Ich habe euch beide ja schon dran, deswegen vielleicht etwas rhetorische Frage, aber wo finde ich denn Unterstützung zum Thema Oldtimer, Youngtimer?
Die FEMA bietet natürlich, wie soll es auch anders sein, hierfür Unterstützung an, im Extranet und abgelegt unter dem Bereich Produkte, dann in den Bereich Kraftfahrt einmal springen und dann die eigene Rubrik Oldtimer. Alle Versicherer sind gelistet, die man aus dieser Szene so kennt. Sei es natürlich eine Allianz, eine AXA, aber auch wirklich dafür spezialisierte OCC, Hiscox, Mannheimer, neuerdings auch Herzenssache, ist ein neuer Assekurateur auf dem Markt. Württembergische natürlich nicht zu vergessen. Findet man natürlich entsprechende Infos zu deren Produkten und Tarifen. Darüber hinaus im Bereich Dienste hat unser Marketing eine Broschüre dafür erstellt für Young- und Oldtimer. Sprich wirklich für die Endkunden dann erste Informationen herauszugeben und natürlich auch hierfür einen Leistungsvergleich, sprich alles, was wir gerade eigentlich besprochen haben, Voraussetzungen etc. sind dann dort abgelegt.
Okay, Produktseitencodes, wie immer in der Beschreibung vom Podcast, wo immer ihr uns auch gerade zuhört, könnt ihr die da jetzt in der Beschreibung nachlesen, wenn ihr jetzt sofort auf der Seite loslegen wollt. Weil wie gesagt, die Saison fängt an, ne? Die ersten schönen Autos sieht man schon, auch die ersten Motorräder, anderes Thema, ich weiß, aber das ist ja mal so typisch für den Anfang des Jahres, wenn es ein bisschen schön wieder wird. Und ich würde sagen, ja, ich glaube, wir haben nichts vergessen. War schön mit euch, hat Spaß gemacht und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ich danke auch, Benni, mach's gut, ciao.
Danke, Benni, ciao.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, falls ihr auch Oldtimer oder Motorrad fahrt, viel Spaß in der Saison, bleibt aber vor allen Dingen unfallfrei. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Monat hier bei FEMA Talk. Dann haben wir übrigens das Thema Mitgliedschaft. Lohnt sich das? So viel vorab, ja. Aber wir reden dann darüber mit Sven Hanke aus Karlsruhe, aus der Vertriebsunterstützung. Dann bis nächsten Monat.